Radio Prag, Nachrichten.
Prinz Charles und Ehefrau Camilla zu Besuch in Tschechien. Umfrage. Beliebtheit der Regierung von Herrn Fischer ist zum ersten Mal gesunken. Die ODS deklariert positive Bilanz ihrer Obstruktionstaktik im Abgeordnetenhaus. Zu einem Besuch Tschechiens ist heute Prinz Charles in Begleitung seiner Gattin Camilla in Prag eingetroffen. Zum Auftakt ihrer viertägigen Visite wurden sie von Präsident Václav Klaus auf der Prager Burg empfangen. In Prag wird Prinz Charles unter anderem auch mit Vertretern der tschechischen Denkmalschutzbehörde zusammenkommen. Außer der tschechischen Hauptstadt besucht er auch Brünn und die ebenfalls in Südmähren befindliche Gemeinde Hostjenin. In Hostjenin wird sich der britische Thronfolger mit dortigen Ökoprojekten vertraut machen. Diese haben das Dorf mit 230 Einwohnern, das durch eine Bausperre zum Niedergang verurteilt war, vor 15 Jahren wieder auf die Beine gestellt. Die Beliebtheit der Regierung von Herrn Fischer ist nach knapp einem Jahr ihres Bestehens zum ersten Mal gesunken. Wie die im März durchgeführte Umfrage des Prager Zentrums für Meinungsforschung ergeben hat, kann sich das Kabinett über eine 68-prozentige Unterstützung freuen. Im Vergleich zum Februar sind es aber 5% weniger. Gleichzeitig gestiegen ist die Unzufriedenheit der Tschechen mit der politischen Situation im Land. Von den insgesamt 1079 Befragten im Alter über 15 Jahre haben sich 66% als unzufrieden deklariert, 3% mehr als im Vormonat. Nur 8% sind zufrieden. Von den 6 verfolgten Staatsinstitutionen hat das Abgeordnetenhaus mit 17% am schlechtesten abgeschnitten. Präsident Václav Klaus erfreut sich nach wie vor einer stabilen Gunst von 2/3 seiner Mitbürger. Die bürgerdemokratischen Abgeordneten haben am Freitag eine Bilanz über ihre Obstruktionstaktik gezogen. Nach einer Erklärung sei es der ODS in den letzten Monaten gelungen, eine Erhöhung des Haushaltsdefizits um 20 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 80 Millionen Euro, zu verhindern. Das sei auf die Blockierung etlicher Vorschläge der linksorientierten Parteien zurückzuführen, sagte der ODS-Fraktionschef Peter Kluchosch gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Präsident Václav Klaus hat ein Veto gegen das Gesetz zur Ausschreibung eines Referendums auf der Kreisebene eingelegt. Über das Gesetz werden erneut die Abgeordneten entscheiden. Klaus zufolge würde diese gesetzliche Norm einen weiteren Schritt zur Regionalisierung der Tschechischen Republik und Parzellierung des Staates führen. Abschließend das Wetter. Auch am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt mit vereinzelten Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Jitka Markova.
Vitajte und herzlich willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Daniel Korczak. Zunächst begeben wir uns in unserem Kapitel aus der tschechischen Geschichte auf die Spuren der heiligen Agnes von Böhmen. Danach folgt wie gewohnt unser Radiofeuilleton und zum Abschluss reisen wir nach Westböhmen. In einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Reiseland Tschechien stellen wir Ihnen das Städtchen Sbiroch näher vor. Ich wünsche Ihnen einen ungestörten Empfang und viel Spaß beim Zuhören. Seit gut 7 Jahrhunderten wird nach dem Grab einer der beliebtesten böhmischen Heiligen, der Königstochter Agnes, gesucht. Der Grund dafür mag eine Prophezeiung sein, dass nach dem Auffinden des Grabes Ruhe ins Land einkehren wird. Robert Schuster in einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte über die heilige Agnes von Böhmen.
Es hätte die Sensation des Jahrhunderts werden können. Im November vergangenen Jahres informierten fast alle tschechischen Medien, dass ein Team von Restauratoren in der Kastuluskirche in der Prager Innenstadt vielleicht das Grab der heiligen Agnes von Böhmen gefunden hat. Agnes war eine Königstochter aus dem Geschlecht der Przemysliden. Ihr Grab gilt seit gut 7 Jahrhunderten, also seit den Hussitenkriegen, als verschollen. Schon in früheren Jahren war angenommen worden, dass sich die letzte Ruhestätte in der besagten Kirche befinden könnte. Schließlich gehörte die Kirche früher zeitweise zum nahegelegenen und von Agnes gegründeten Spital. Auch hatte Agnes in der Kirche ihr Ordensgelübde abgelegt. Doch bei umfangreichen archäologischen Arbeiten in den 80er Jahren konnte nichts gefunden werden. Erst die neuen Untersuchungsmethoden, die in der Kirche eingesetzt wurden und auf biophysikalischen Messungen basierten, gaben der früheren Hypothese neuen Auftrieb. Mit Hilfe der neuen Methoden wurden im vergangenen Herbst unter dem Hauptaltar der Kirche gewisse Anomalien festgestellt, die auf eine Grabstätte hindeuteten. Konkret wurde vermutet, dass sich in der Tiefe der Castuluskirche ein Sarg mit zwei metallenen Gegenständen, eventuell dem königlichen Siegel und Äbtissinnenstab, befinden könnte. Da diese Meldung fast zeitgleich mit dem Jubiläum des 20. Jahrestags von Agnes' Heiligsprechung zusammenfiel, war das öffentliche Interesse groß. In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder auf die alte Prophezeiung hingewiesen, wonach in Böhmen erst dann ruhige und glückliche Zeiten eintreten werden, wenn das Grab von Agnes gefunden wird. Doch als die Ausgrabungsarbeiten am vermuteten Grab der Heiligen dann begannen, kehrte schnell Ernüchterung ein. Der Leiter der Abteilung Archäologie am Prager Denkmalamt, Jaroslav Burliska, fasst die Ergebnisse der Funde wie folgt zusammen.
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um das Grab der Agnes von Böhmen handelt. Nichts deutet darauf hin, weder konnte bisher ein Grabstein gefunden werden, noch irgendein Beweis oder weiteres, das die Authentizität bekräftigen würde.
Die Ausgrabungen in der Prager Castuluskirche laufen weiter. Nur um die Suche nach dem Grab der Agnes von Böhmen ist es derzeit wieder ruhiger geworden. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Heilige für Tschechien eine bedeutende historische Persönlichkeit ist und ihr Leben von vielen Legenden und Geheimnissen umrankt wird. Geboren wurde Agnes vermutlich am 20. Januar 1211 als neuntes und jüngstes Kind des böhmischen Königs Ottokar I. und dessen zweiter Frau Konstanze von Ungarn. Agnes wurde für den Machterhalt der Przemysliden schon im Alter von 3 Jahren mit Boleslaw von Schlesien verlobt. Sie wurde jedoch in Klöstern erzogen und bat später Papst Gregor IV. Um Erlaubnis, ein Leben als Ordensschwester leben zu dürfen. Von ihrem Bruder König Wenzel I. erhielt Agnes ein Grundstück unweit der Moldau, wo sie ein Kloster und ein Spital für Arme erbauen ließ. Agnes starb am 2. März 1282. Schon bald nach ihrem Tod wurde sie als Heilige verehrt. Seit wann kann man bei ihr von einem Heiligenkult sprechen? Petr Kubin ist Historiker und Experte für das Leben von mittelalterlichen Heiligen an der Katholischen Fakultät der Karlsruher Universität in Prag.
Natürlich ist es eine mittelalterliche Sache, aber es ist immer schwierig, genau zu sagen, wann ein Kult begonnen ist. Also die Umstände der Entstehung des Kultes sind immer schwierig zu finden, zu suchen. Wir haben eine mittelalterliche Legende, eine lateinische Legende, die auch später ins Deutsche übersetzt wurde und auch ins Tschechische. Und die lateinische Fassung beginnt mit den Worten Candor Lucis Aeternae, das bedeutet der Glanz des ewigen Lichtes. Und diese Legende entstand irgendwann im 14. Jahrhundert, hatte mehrere Redaktionen. Die letzte Redaktion, die bis heute erhalten geblieben ist, stammt etwa aus den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts und sie wurde verfasst anlässlich des Gesuches der Prager Minoriten und Klarissen um die Heiligsprechung Agnes an den Papst Benedikt XII. Nach Avignon. Die Päpste waren damals in Avignon, nicht in Rom. Aber diese letzte Fassung hatte schon seine Vorfahren und die ältesten Wunder kann man datieren in die 90er Jahre des 12. Jahrhunderts und die heilige Agnes starb 1282, das bedeutet, der Kult beginnt bald nach dem Tode der heiligen Agnes. Wann genau, das kann man nicht sagen.
Mit Böhmen wird vor allem der heilige Wenzel als Landespatron und somit wichtigster Heiliger assoziiert. Welchen Stellenwert hat heute Agnes unter den Heiligen hierzulande?
Ich würde sagen, heute ist es eine hervorragende Stelle, sogar gleich nach dem heiligen Wenzel, der Hauptpatron der Böhmischen Nation ist. Das kann man sehen, gut auch heute, wegen den Versuchen, ihre Grabstätte wiederzufinden. Es war hier eine große Interesse, besonders der Medien, dabei. Und die Agnes ist auch relativ populär unter der Bevölkerung. Vor ein paar Jahren war eine Fernsehenankette um den größten Tschechen in der Geschichte und sie war unter den ersten 100 Personen. Ich würde sagen, sie ist sogar heute ist wichtiger als die anderen, als Heilige Adalbert oder Prokop oder Rosnata und andere, weil ihre Kanonisation kam kurz vor der Samtenen Revolution und Kardinal Tomášek feierte die Heiligsprechungsmesse auf der Prager Burg in Veitskathedrale gerade in der Zeit der Revolution. Und sie wurde als eine Patronin der Revolution begriffen. Heute ist sie wirklich sehr wichtige Heilige. Vorher war es nicht so. Wir wissen, dass sie erst 1874 selig gesprochen wurde und erst 1989 heilig gesprochen. Das bedeutet, ihr Kult vorher war nicht offiziell.
Es gibt eine Prophezeiung, die besagt, dass erst dann Ruhe und Friede nach Böhmen einkehrt, wenn es gelingt, die Grabstätte der heiligen Agnes zu finden. Wie kam es dazu? Dazu noch einmal der Historiker Peter Kubin.
Das ist eine alte Prophezeiung von dem Leitmeritzer Propst Johann Papoušek aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, also schon sehr alt. Und sie wurde von dem Jesuiten Bohuslav Balbín im 17. Jahrhundert bemerkt. Und sie spielte eine wichtige Rolle schon in dieser Zeit, in der Barockzeit. Man versuchte schon damals, das Grab des heiligen Agnes zu finden, immer erfolglos, bis heute. Aber es gibt eine Hoffnung, ich würde sagen, dass diese Prophezeiung gilt. Zuletzt wurde sie recht ernst angenommen oder wahrgenommen während der Revolution. Damals der Pater Halík hat gesagt, eine Paraphrase gesagt, nicht die Auffindung der Knochen, sondern die Kanonisation, die Heiligsprechung. Und man glaubte damals, dass gerade diese Heiligsprechung bringt die goldene Zeit oder die glückliche Zeit. Und jetzt, nach 20 Jahren nach der Revolution, sucht man wieder die glückliche Zeiten. Also vielleicht deswegen ist hier diese Sehnsucht, die Knochen von Heiligen Agnes zu finden. Also es spielt eine wichtige Rolle, aber es ist nicht eine Frage an einen Historiker, aber es ist mehr eine Frage an einen Psychologen oder Soziologe.
Robert Schuster hat dieses Kapitel aus der tschechischen Geschichte für Sie gestaltet. Und nun zu unserem wöchentlichen Radiofeuilleton, diesmal von und mit Gerhard Schubert.
Radiofeuilleton. Wir haben ja nicht mehr damit gerechnet, aber offenbar geht auch dieser Winter zu Ende. Unter dem blauen Himmel ist seit einigen Tagen immer wieder mal Prager Frühling. Manche der traditionell sport- und bergverliebten Tschechen packen noch schnell ihre Ski aufs Auto und unternehmen eine letzte Fahrt zum Schnee, zum Beispiel ins benachbarte Österreich. Wo ich denn dieses Jahr überall Ski gelaufen bin, fragen Sie mich dann gerne. Ich lebe zwar überwiegend in Prag, bin aber Österreicher und daher eine vermeintlich erstklassige Quelle für wertvolle Insider-Tipps. Die Verwunderung ist dann meist groß, wenn ich mich als Skimuffel oute. Wie ist so etwas möglich? Schließlich bin ich doch Bürger der Alpenrepublik, Angehöriger der Skination Nummer 1. Eben ist dann meist meine Antwort. In der Erinnerung an die Skikurse meiner Kindheit gibt es nämlich neben erfreulichen Erlebnissen mit Eltern oder Schulkollegen auch die unerfreuliche Stimmung kollektiver Selbstverständlichkeit. Fest eingebrannt ins Gedächtnis hat sich mir etwa das Ende eines jeden Skitages. Die Kinder strecken zwar nicht den rechten Arm, aber immerhin den rechten Ski in die Höhe und rufen im Chor und im Satz am bekannten Rhythmus »Ski heil«. In österreichischen Skischulen der 70er Jahre war das ebenso üblich. Ein tschechischer Freund tröstete mich neulich. Auch er habe Erinnerungen an getrübte Sportlerfreuden, Erinnerungen an eine Kindheit auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Als kleiner Junge absolvierte er regelmäßig den Partisanski Samobal, zu Deutsch die Maschinenpistole des Partisanen. Die geht ungefähr so. Grundschüler laufen querfeld ein und machen unterwegs Halt bei Stationen, wo sie ihre Fähigkeiten im Schießen, Robben und Handgranaten werfen, sowie ihre Kenntnisse der marxistisch-leninistischen Theorie und der Geschichte der Sowjetunion unter Beweis stellen. Zum Glück ist das alles vorbei, dachte ich da. Auch mein Verhältnis zum Sport entspannt sich von Jahr zu Jahr. Nicht einmal die Bilder des politisch verbrämten Körperkults vergangener Diktaturen, die immer wieder mal in Dokumentarfilmen des deutschen oder tschechischen Fernsehens auftauchen, können mich davon abhalten, laufen zu gehen oder sogar ins Fitnessstudio. Darüber schreibe ich mein nächstes Feuilleton, dachte ich. Mit der Recherche kam der Rückschlag. Im Internet finden sich unter Partisanski Samobal mehr als 5000 Einträge. Siegerlisten vergangener Jahrgänge, Einladungen zu den kommenden. Jahrgänge wie 2008, 2009 oder 2010 wohlgemerkt. Zum Beispiel die gemeinsame Website von Kindergarten und Volksschule einer kleinen Gemeinde in Südmähren. Sie spricht begeistert davon, dass die Maschinenpistole des Partisanen ja heutzutage von jedweder Ideologie befreit ist und einfach nur noch Spaß macht. Dann der Link zum YouTube-Video. Kinder liegen auf dem Boden, schießen mit Gewehren, werfen mit Handgranatenersatz aus Stein. Mittlerweile habe ich den starken Verdacht, dass es in Österreich auch noch Skischulen gibt, in denen die Kinder Ski heil rufen. Ganz ideologiefrei natürlich. Ich werde österreichische Freunde fragen. Die Wahrheit halte ich schon irgendwie aus. Ich gehe nämlich wirklich gerne laufen.
Gerald Schubert war das mit dem Radiofeuilleton. Das Schloss Zbierloch, das sich über dem gleichnamigen Städtchen erhebt, war während der kommunistischen Ära eine Art Sperrzone. Denn in den Räumlichkeiten des Neorenaissance-Gebäudes war eine Spionagezentrale untergebracht. In einer der letzten Ausgaben der Sendereihe Reiseland Tschechien haben wir Sie schon nach Zbierloch eingeladen. Dabei haben wir versprochen, Ihnen noch einiges aus der Geschichte des historischen Baudenkmals zu verraten, das heutzutage in privaten Händen ist. Durch Zbierloch führt sie in den folgenden Minuten Martina Schneiberkova und Sie können unter anderem erfahren, dass Zbierloch einst zum tschechischen Manchester werden sollte.
Reiseland Tschechien.
Viele Eigner hatte Schloss Zbierloch in seiner langen Geschichte. 1868 kam es in die Hände von Baron Strausberg, einem Schwerindustriellen. Dem Eisenbahnkönig, wie der Baron genannt wurde, ist eine ständige Ausstellung in einem der prunkvollen Schlosssäle gewidmet. Jana Wichrova, die Touristen durch das Schloss führt, erzählt, dass einige der Besucher aus dem Ausland das Schloss eben mit diesem Eisenbahnkönig verbinden.
Baron Bethlen Strausberg byl vystudovaný advokát. On pocházel z chudé židovské.
Baron Bethel Henry von Strausberg war eigentlich Anwalt vor Beruf. Er stammte aus einer armen jüdischen Familie aus Ostpreußen und hieß ursprünglich Baruch Hirsch. 1856 begann er, eine englische Versicherungsgesellschaft in Berlin zu vertreten. Dieser Posten öffnete dem Mann die Türen zu höheren Unternehmerkreisen. Er erwarb den Titel eines Barons und wurde allmählich zu einem der einflussreichsten Männer in Mitteleuropa. Schloss Zbierloch kaufte der Baron aus dem Grund, weil er erfahren hatte, dass sich in der Region große Eisenerzvorräte befinden sollen. Er brauchte das Eisenerz für seine industriellen Pläne. Stroßberg wollte bei Spiro große Eisenwerke errichten. Stroßberg entschied sich damals, aus der Gegend um Sbiroch das Zentrum der Eisenindustrie in Böhmen zu machen. Ein tschechisches Manchester also, wie der Baron es nannte. In seinen erfolgreichen Zeiten besaß Stroßberg in ganz Europa Eisenerz- und Kohlegruben, Walzwerke sowie Fabriken für die Herstellung von Eisenbahnwaggons. Allein in Deutschland hat er 7 Eisenbahnlinien erbaut. Für Stroßberg arbeiteten damals mehrere hunderttausend Menschen. Der Baron war also sehr vermögend. Eine Leichtigkeit war es also für ihn, Schloss Biroch gleich nach dem Erwerb umbauen zu lassen, sagt Jana Vichrová. Das Schloss sieht heute praktisch so aus, wie es Stroßberg im Neorenaissance-Stil umbauen ließ. Am Umbau waren rund 1500 Arbeiter beteiligt. Der Entwurf für den Bau stammte vom Berliner Architekten August Orth. Der Baron wollte Biroch zu seinem repräsentativen Familiensitz machen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass hier ein Jahr lang wirklich Tag und Nacht bei jedem Wetter gebaut wurde. Danach ließ sich hier der Baron mit seiner ganzen Familie nieder. Später sollte sich jedoch zeigen, dass er seine Kräfte und Möglichkeiten nicht gut geschätzt hatte und dass die Qualität des hiesigen Eisenerzes nicht so hoch war, wie er sich vorgestellt hatte. Baron von Stroßberg leitete in der ganzen Region großzügige Arbeiten in die Wege. Er beschäftigte etwa 10.000 Menschen. Die meisten stammten aus Böhmen. Es waren jedoch auch Gärtner aus Belgien, Bahnarbeiter aus Italien, Tischler aus Rumänien sowie Metallarbeiter aus Deutschland darunter. Das Städtchen Sbiroch erlebte seine Blütezeit. Das beweist schon die Zahl der Wirtshäuser. 16 waren es an der Zahl. Bei seiner Ankunft im Jahre 1869 wurde der Baron großartig willkommen geheißen. Der Umbau des Schlosses wurde 1870 beendet. Einen ersten Rückschlag erhielt er, als er beim Hochwasser im Jahre 1872 die Hochöfen in Franciszkow und einige weitere Fabriken verlor. 1874 begann Stroßberg, noch ein Stahlhüttenwalzwerk im nahegelegenen Caches zu bauen. Er bekam damals einen Auftrag für einen Eisenbahnbau in Frankreich. Die Schulden des Unternehmers waren jedoch schon sehr hoch. 1875, 2 Jahre nach dem Börsensturz an der Wiener Börse, musste Baron von Stroßberg Bankrott anmelden, erzählt Jana Vichrová. Er reiste dann nach Moskau, wo die meisten seiner Gläubiger lebten. Aufgrund von Intrigen landete er dort im Gefängnis, wo er 2 Jahre einsaß. Stroßberg gelang es jedoch, seine Familie durch den Verkauf seiner Villa in Berlin vor den Gläubigern zu retten. Baron von Stroßberg starb verarmt und vereinsamt in Berlin. Bestattet wurde er aber in einer prunkvollen Gruft, die er selbst auf dem Matthäusfriedhof in Berlin-Schönberg bauen ließ. Stroßbergs Gläubiger wiederum fuhren nach Sbiroch und plünderten das Schloss vollständig.
Jeho věřitelé přišli na náš zámek a celý jej vydancovali.
Heutzutage würde man, wie Jana Vichrová sagt, Stroßbergs Pläne mit Sbiroch als größenwahnsinnig bezeichnen. Am Rande des Städtchens sollte nämlich eine neue Stadt entstehen, die Stroßbergstadt. Sie sollte etwa 5000 Einwohner haben, mit einem Krankenhaus und einem Theater. An den Eisenbahnkönig erinnern im Schloss noch einige Gemälde, Dokumente und Gegenstände. Jana Vichrová. Die Bilder in diesem Salon kann man auch im Buch sehen, das der tschechische Schriftsteller Adolf Branald geschrieben hatte. Branald fand Inspiration für sein Buch über den Eisenbahnkönig während seiner Besuche in Sbiroch. Das Buch erschien 1949 und schildert das Schicksal von Baron von Strausberg. Den Besuchern können wir hier noch einen ungewöhnlichen Spazierstock zeigen, den der Baron benutzt hat. Da er niemanden vertraute, hatte er in den Stock aus Stahl eine Stichwaffe versteckt. Schloss Biroch ist übrigens das ganze Jahr hindurch geöffnet.
Nach Biroch in Westböhmen begleitet hat sie Martina Schneiberkova. Und nun sind wir wieder zurück im Prager Funkhaus und am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen von Redaktion und Technik Daniel Korczak. Hezky Weekend, schönes Wochenende, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naslyšenou.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
A nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. Jak už jsme informovali, Rádio Praha v důsledku snížení rozpočtu částečně omezilo své vysílání na krátkých vlnách. Od 1. února proto platí nové vysílací časy a frekvence. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, od 12 hodin na frekvenci 9 880 kHz, od 13.30 na frekvencích 6 055 kHz, od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5 930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 10.30.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 2 hodin 30 minut a od 3 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 22 hodin na frekvenci 5930 kHz, dále od 0.30 na frekvenci 5930 kHz.
Součástí vysílání jsou také sobotní druhé premiéry. Jedná se o kulaté stoly věnované aktuálním tématům, dále pořady o folk.